Großeltern haben oder Schwiegereltern. Und dass es schon von Beginn an mit Familie was zu tun hat. Die Brücke möchte ich schlagen zu Erika und Georg Schiffner, die unsere ersten Referenten sein werden. Sie werden sich nämlich austauschen über das Thema, das Familiensystem ist immer beteiligt, Hilfen aus familientherapeutischer Sicht. Und Georg und Erika haben ja im Vorfeld verraten, dass sie das als Interview aufgebaut haben. Und wir sind sehr gespannt auf das, was auf uns zukommt. Also, herzlich willkommen, Georg und Erika Schiffner, fürs Interview.
Ja, das war ganz spannend. Wir unterhalten uns immer gerne am Abendbrotstisch über das, was wir so erlebt haben. Und als ich sagte, wir planen dieses Thema in unserer Gruppe Horizonte, sagtest du, Erika, sinngemäß, das fängt da sehr früh an, diese Thematik, und brachte so seine systemische Sicht ein aus der KJP, also der Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie, in der du tätig bist. Und da wäre so meine erste neugierige Frage als Geriater, wie ist das eigentlich mit der systemischen Sichtweise? Was könnte dir bei dieser Thematik helfen?
Ich glaube, die systemische Sichtweise hilft vor allem, weil sie eben das System Familie anschaut, die Rollen, die wir einnehmen und eingenommen haben. Dann hilft sie, glaube ich, sehr gut, weil sie uns auch anleitet, immer mal einen Perspektivwechsel einzunehmen und aus einer ganz anderen Richtung auf die Lage zu schauen, auf uns selbst und die anderen Beteiligten. Und dann liebe ich in der systemischen Sichtweise auch immer wieder, dass sie sehr stark ressourcenorientiert ist, immer guckt nach dem, was an Möglichkeiten da ist, immer fragt nach dem, was gut läuft, immer lösungsorientiert agiert, ja.
Du bist ja vor allen Dingen mit Kindern, Jugendlichen und dann eher jüngeren Eltern im therapeutischen Kontakt. Gibt es Situationen, wo du so denkst, oh, das könnte mal ein Thema auch später werden, wenn die sozusagen 40, 50 Jahre weiter verstrichen sind?
Ja, sicher. Einfach aus der eigenen Erfahrung heraus, dass diese Rollen, in denen wir als Kinder oder Jugendliche unseren Eltern gegenüber uns verhalten, uns durchaus stark prägen oder irgendwie mitgehen ins Leben hinein. Das schütteln wir ja nicht einfach ab, wenn wir keine Kinder mehr sind und eine eigene Familie gründen. Wir nehmen zwar Abstand dazu, aber das ist noch in uns. Und das ist mir sehr bewusst, auch wenn ich mit den Familien arbeite. Und ich finde auch immer wieder überraschend und spannend, dass in den Gesprächen mit den, also ich mache viel Elternberatung, mit den Eltern durchaus oft es auftaucht, wie sie das erlebt haben, als sie Kinder waren, was ihre Eltern von ihnen eingefordert haben oder wie die Familienleben gestaltet haben. Das geht einfach durch die Generationen, gehen da viele rote Fäden durch, sage ich mal so. Also, ja.
Ja, das ist sicher ein ganz spannender Gesichtspunkt. Also Übertragung durch die Generation hindurch. Kinder, Eltern, Großeltern, Urgroßeltern. Magst du da noch einen Satz zu sagen?
Ja. Ich finde es sehr spannend, immer mal mit Familien ein Genogramm zu schreiben, also zu sowas wie ein Stammbaum. Die meisten von Ihnen werden es auch aus dem beruflichen Kontext kennen und zu gucken, was für eine Familie habe ich überhaupt vor mir hier? Wer sind hier Kinder, Eltern, Großeltern, Geschwister, Cousinen, Cousins und so weiter? Und dann so ein Genogramm, wenn es da liegt, unter bestimmten Themen zu befragen. Wer war hier depressiv? Oder ich arbeite halt im psychiatrischen Kontext. aber auch, wer hatte Verantwortung? Also in den verschiedenen Generationsebenen. Wer hat die Verantwortung übernommen? Oder wie sah es aus mit der Fürsorge oder Pflege für pflegebedürftige Familienmitglieder? Innerhalb oder auch Also direkt innerhalb der Familie oder eben auch in der Nähe, aber familiär gebunden.
Also wenn ich es richtig verstehe, es könnte sein, dass mir eine Erwartungshaltung bei meinen alt gewordenen Eltern begegnet, die eigentlich stammt aus von den Großeltern oder Urgroßeltern noch her und so weiter übernommen wurde.
Ja, ich glaube, dass das durchaus eine Rolle spielt, wenn das in der Familie üblich war, in den vorigen Generationen die Pflegebedürftigen zu pflegen oder sehr zu versorgen und sich zu kümmern, dann erwartet der alt gewordene Mensch das auch von seinen Kindern. Es muss nicht so sein, aber es ist sehr naheliegend. Ich habe das ja getan, also erwarte ich das auch, wenn jetzt eine Frau das getan hat für ihre Eltern, erwartet sie das höchstwahrscheinlich auch von ihren Kindern, ihrer Tochter, Schwiegertochter, Sohn, keine Ahnung, ja.
Und es kann ja noch so ein Phänomen dazukommen der Regression, dass der hochbetagte Mensch auch wiederum sich gerne versorgen lässt oder gewisse kindliche Züge annimmt. Was könnte das für Konflikte so aus systemischer Sicht mit sich bringen?
Also das, denke ich, ist uns allen klar, dass wir da plötzlich die Rollen tauschen. Wenn wir früher waren wir Kinder und wurden von unseren Eltern versorgt, dann kommt die Phase, wo wir erwachsen sind, selber Familie gründen, ganz anderen Fokus im Leben haben. Und wenn dann die alten Eltern pflegebedürftig, hilfsbedürftig werden, oder eben sogar in die Regression gehen, sich kindlich verhalten, dann sind wir als erwachsene Kinder, übernehmen wir Verantwortung, schenken Zuwendung, tauschen die Rollen quasi mit den Eltern. Und problematisch ist das, glaube ich, dann, wenn die Rollen in der Kindheit problematisch waren. Also wenn ein Kind emotional mitverantwortlich war für ein psychisch krankes Elternteil. Also nicht direkt ausgesprochen, aber doch in dieser Rolle, sich zu kümmern um Rücksichtnahme, Liebe schenken, Wohlergehen, trösten, Hoffnung vermitteln. Wenn das eine Aufgabe, eine Rolle von einem Kind war und dieses Kind dann später die alten Eltern versorgt, dann ist es wieder in dieser Kinderrolle. In dieser Rolle aus der Kindheit, die eigentlich verkehrt war. Und das, glaube ich, ist total wichtig, das anzuschauen. Wie war meine Rolle als Kind meinen Eltern gegenüber? Wie war meine Rolle in den Jahren dazwischen, wo ich erwachsen war? Und welche Rolle werde ich jetzt einnehmen, wo meine Eltern hilfsbedürftig werden? Da mal hinzugucken und sich das in Ruhe anzuschauen, da eventuell auch seelsorgerliche oder therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist, glaube ich, wirklich wichtig.
Das ist, wenn ich es richtig verstehe, so der Gesichtspunkt einer Aktualisierung eigener Kindheitserfahrung, obwohl wir plötzlich im reifen Lebensalter stecken, vielleicht mit 55, 60, 65, 70 Jahren und unsere hochbetagten, ein Stück in die Regression rückenden Eltern versorgen und dann kommen die eigenen Kindheitserfahrungen hoch. Sag noch mal so zum Schluss, was denkst du, wie könnten wir uns gut darauf vorbereiten? Wenn wir um solche Mechanismen oder solche Prozesse wissen, dass sie auftreten können.
Ich glaube, wir können gar nicht früh genug anfangen, die Beziehung innerhalb der engen Familie möglichst in Frieden zu bringen. Also anzuschauen, aufzuarbeiten, uns da Hilfe zu holen. Krisen kann es im Leben ja immer geben, nicht nur, wenn die Eltern hochaltrig werden. Und genau dann wird es so manchmal in den Beziehungen auch wieder so schwierig. Und je mehr wir dann in guten, geklärten Beziehungen leben, umso hilfreicher ist es. Und das, glaube ich, trifft genauso auch darauf zu, wenn die Eltern mehr und mehr nicht mehr in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen, wenn sie hilfsbedürftig oder pflegebedürftig werden. macht es das viel leichter, wenn wir die Beziehung klären konnten oder auch dann nochmal versuchen, die Dinge anzusprechen. Und ja, manchmal braucht es Hilfe dafür. Aber es ist wichtig Vergebung und in Frieden. Eine gütige Haltung dem Gewordensein gegenüber haben, also meinem eigenen und dem meiner Eltern.
Danke, das ist ein toller Begriff, eine gütige Haltung meinem eigenen Gewordensein und auch dem der Eltern gegenüber empfinden. Vielen Dank, ganz spannend. Ich unterhalte mich gerne heute am späteren Abend beim Glas Wein noch weiter mit dir. Aber jetzt gehen wir einmal in die große Runde zurück. Ute, du hast die Moderation.
Danke euch beiden. Ja, diese gütige Haltung fand ich ein ganz tolles Schlusswort und ich finde auch, man soll sich versöhnen mit dem und wenn man versöhnt und ins Alter mit den Eltern geht, da ist doch, denke ich, schon sehr viel gewonnen. Würde ich gerne an den Herrn Dr. Gerhard Nemitz weitergeben für unser nächste Referenten, der das Thema doch eher als geriatrischer Profi plötzlich in der Angehörigenrolle. Was habe ich gelernt? Gerhard, magst du mit uns teilen, was du gelernt hast, wie deine Herausforderung ausgesehen hat im Leben?
Ja, ich werde es versuchen und gebe erst einen kleinen Erfahrungsbericht und fasse das dann hinterher nochmal in einigen Thesen fürs Gespräch zusammen. Ich bin also Arzt für Geriatrie und am Anfang meiner beruflichen Laufbahn hat es mich nach Braunschweig verschlagen. Das war 360 Kilometer von meinem Elternhaus in Nordrhein-Westfalen entfernt. In der Lebensphase ist das auch nicht schlimm. Dass wir in Braunschweig gelandet sind, das war eine Stadt, die ich früher nur aus der Bundesliga-Konferenz kannte. Das haben meine Frau und ich als Geschenk Gottes empfunden. Hier sind wir in einer lebendigen Gemeinde gelandet, die uns gut getan haben und die uns sehr geprägt hat. Und auch beruflich fanden wir unseren Weg hier geführt. Eine erste Lektion, die ich gelernt habe im Blick auf die Begleitung kranker Eltern, war noch gar nicht eine typische Alterserkrankung. Meine Mutter hatte ein lehrbuchmäßiges Krankheitsbild. Wäre ein klassischer Fall für eine Hörsaalvorstellung vor Studenten gewesen. Aber ich habe ihre Symptome nicht richtig gedeutet, weil sie so schleichend und langsam sich entwickelten, weil mir die nötige Distanz fehlte und ich auf eine andere Sichtweise fixiert war. Ein Medikament, das sie schon sehr lange nahm und bis dato gut vertragen hatte, hatte aufgrund einer eingeschränkten Nierenfunktion zu einer Intoxikation geführt. Und es hat bei mir einfach nicht Klick gemacht im Kopf, wie bei einem Arzt, der jetzt auf der Notaufnahme den Patienten sieht, auf den Medikamentenplan guckt und klar, das ist es. Und das war eine Erfahrung, die fand ich sehr eindrücklich. Als dann die Eltern älter wurden, haben wir als Eheleute auch begonnen, darüber nachzudenken, wie es mit ihrer Versorgung werden würde. Wir hatten schon mal einen Anlauf unternommen, sie zu fragen, ob sie nicht in unsere Nähe ziehen wollten. Aber das schien meiner Mutter, für die Veränderung immer etwas sehr Belastendes war, nicht denkbar. Dann musste mein Vater sich einer größeren Gefäßoperation unterziehen. Die haben wir in meiner Klinik durchführen lassen, um die postoperative Phase begleiten zu können. Und ohne unser Wissen hatte der Heimatpastor der Eltern aufgrund eines geistlichen Impulses einen Brief geschrieben und sie gefragt, ob es nicht an der Zeit wäre, zu den Kindern zu ziehen. Als meine Mutter dann mit diesem Brief zaghaft bei uns anfragte, rannte sie natürlich eine offene Tür ein und wir haben das als Geschenk Gottes empfunden. Ich weiß nicht, ob es menschlich vorher oder nachher nochmal einen Zeitpunkt gegeben hätte. Entschuldigung? Einen Zeitpunkt gegeben hätte, wo ein solcher Schritt möglich gewesen wäre. Das Sahnehäubchen in dieser Situation war dann auch eine Wohnung 5 Minuten von uns entfernt. Meine Eltern haben dann noch 5 gute Jahre in Braunschweig gehabt, inklusive einer gelungenen Integration in die Gemeinde und im Aufbau von Beziehungen. Dann kamen aber 4 Jahre, die waren richtig hart. Bei einem Elternteil kam es zu einem metastasierenden Karzinomrezidiv und parallel dazu einem fortschreitenden Demenzellenprozess. Glücklicherweise war die freundliche Primärpersönlichkeit erhalten und noch relativ lange der Erhalt der eingespielten Alltagsfunktionen. Das andere Elternteil entwickelte neben zunehmender Multimorbidität mit Sturz, Fraktur, Inkontinenz und allem, was dazugehört, ein was noch belastender war, sehr komplexes psychopathologisches Krankheitsbild, das eine Alltagsstrukturierung sehr, sehr schwierig machte. Als Geriater hat man natürlich den Anspruch, seine Eltern im gewohnten Zuhause zu begleiten. Und so kannte ich auch von der Oma, wenn ich gerade an das denke, was Erika erzählt hat, das hatten die Eltern eben auch gemacht. Und wollte, dass sie möglichst lange zu Hause bleiben konnten. Aber trotz optimaler Bedingungen, der Pflegedienst kam viermal täglich, es gab eine gute hausärztliche Versorgung und wir mit zwei Ärzten, also optimaler kann man es ja praktisch nicht haben. Trotzdem kam dann der Zeitpunkt, wo die Pflege sagte, jetzt ist mehr notwendig und mehr geht nicht mehr. Und im Rahmen einer Akutkomplikation ist dann das eine Elternteil ins Heim gegangen, als das andere dann allein zu Hause war. Hatte gesagt, da will ich jetzt auch nicht allein bleiben, dann gehen wir zusammen. Für uns war das eine Entlastung und die Eltern konnten wir dann, die im Heim über die Straße wohnten, begleiten, aber wir waren nicht mehr für die alltägliche Versorgung notwendig. Auch im Heim gab es noch eine gute Zeit, aber die letzte Phase war bei beiden nicht einfach. Bei einem Elternteil kam es dann zur palliativmedizinischen Betreuung. Hier war es sehr gut, dem Hausarzt und Palliativmediziner die Behandlungsführung zu überlassen. Erstaunlich war dann ein Erlebnis, als das eine Elternteil verstarb, war bei dem anderen die Psychose für kurze Zeit völlig vorbei und ich konnte dieses Elternteil nochmal so wie früher erleben. Das hat mich gelehrt, dass es auch unter einer schlimm zu beobachtenden Krankheit immer noch der Mensch verbirgt, den ich als mich liebenden Menschen gekannt habe. Auch wenn die Krankheit so vieles verdeckt und oft ganz andere Gefühle in einem wach werden. Und das war dann wichtig, denn die spätere Sterbephase war dann wiederum sehr belastend. Wenn ich das so zusammenfassen soll, was ich gelernt habe, dann würde ich das einfach mal in sechs Thesen so sagen, auch wenn diese Thesen sicherlich nicht für jeden gelten, aber einfach mal als Gesprächsimpuls. Was habe ich gelernt in der Angehörigenrolle? Erstens, man ist eben durch die direkte Mitbetroffenheit belastet. Vieles, was ich bei den normalen Patienten im Alltag mit einer gewissen professionellen Distanz bewältigen kann, betrifft einen als Angehöriger anders und intensiver. Man muss einfach ehrlicherweise sagen, dass es nicht schön ist, einen Prozess, bei dem vieles weniger wird, zu begleiten. Es ist ja was anderes bei einem Kind, wo man immer Entwicklungsschritte entdeckt, die mehr werden. Hier wird es eben immer weniger und es wird immer unschöner. Es gab dazwischendurch zwar stabile Plateaus, wo man durchatmen kann, aber manchmal jagt dann auch eine Katastrophe die nächste. Und auch ein frommes Sterben, also auch bei Eltern, die gläubig sind, ist das nicht immer einfach. Aber auch diese Situation darf ich bei Gott abgeben. Das Zweite, was ich gelernt habe, war die Entlastung durch die Abgabe der Patientenführung. Also wir haben das nicht alles selber gemacht, sondern wir haben uns einen Hausarzt gesucht, der die Eltern begleitet. Das ist schon deswegen wichtig, wegen der diagnostischen Blindheit, von der ich vorhin im ersten Beispiel erzählt habe. Aber ich bin auch den anderen Beteiligten gegenüber nicht im Kontrollzwang, als die Schwestern im Heim hörten, dass da die Eltern von dem Arzt kommen, da hatten die erstmal ein bisschen Angst. Und dann war ich aber nicht der, der gucken musste, dass alles lief, sondern es gab den Hausarzt, außerdem waren die sowieso ganz gut. Aber das hat eben eine Zeit lang gedauert und das war entlastend, dass wir da nicht in dieser Position waren. Und ich bin auch entlastet und das fand ich ganz wesentlich von der Frage, dient diese oder jene Entscheidung dem Patienten oder meinem eigenen Vorteil? Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht gar nichts gemacht habe. Wenn die am Wochenende einen Infekt haben, dann haben wir natürlich nicht einen ärztlichen Notdienst gerufen, sondern haben wir das Antibiotikum verschrieben. Aber in der grundsätzlichen Patientenführung haben wir das abgegeben. Das Dritte, was ich gelernt habe, das waren die Grenzen. Also trotz optimaler Voraussetzungen, und das war ja bei uns wirklich gut, kommt man an Grenzen und dann ist auch eine Heimunterbringung keine Niederlage, sondern man muss dann einfach sagen, es war gut, bis dato das Leben zu Hause ermöglicht zu haben, aber dann ging es nicht mehr und sowieso ist ein Heim nicht was grundsätzlich Schlechtes, sondern manche leben da ja auch auf, weil sie wieder Beziehungen haben. Das Vierte, was ich gelernt habe, ist, es gibt manchmal in bestimmten Dingen ein Kairos. Die Frage, wie geht es weiter, stellt sich ja häufig in einem solchen Prozess. Und ich darf Gott bitten, zum rechten Zeitpunkt einzugreifen. Dann gibt es manchmal den Punkt, wo einfach etwas möglich ist, was vorher nicht möglich war. Das ist, kommt manchmal eben einfach, weil sich eine Einstellung ändert, aber manchmal kommt es auch erst, wenn ein System an seine Grenzen gekommen ist. Unser Psychiater in Kliniken hat immer gesagt, das System muss erst einmal gegen die Wand fahren. Also wenn dann der Patient nachts im Schlafanzug auf die Straße läuft, dann kann das sowas sein. Das möchte ich jetzt nicht als Kairos bezeichnen, aber es gibt eben bestimmte Zeitpunkte im Ablauf, wo Veränderungen eintreten. Ja, Grenzsituationen eröffnen den Blick in eine andere Welt. Bei allen Herausforderungen gibt es eben manchmal auch den Schatz einer besonderen Erfahrung, so wie ich das in der Situation gemacht habe, wo das eine Elternteil plötzlich wieder war wie früher für einen gewissen Zeitraum. Und sechstens, das finde ich auch jetzt für uns als Professionelle nochmal ganz wichtig, selbst Angehöriger sein macht gnädiger mit Angehörigen. Als ich so in der Hochphase meiner geriatrischen Kliniktätigkeit war, da war ich sehr fordernd oft gegenüber dem Angehörigen. Ich habe gesagt, ihr müsst das für den Patienten machen und habe da im Nachhinein, als ich dann selber Angehöriger war, eben doch viel mehr gedacht, ich muss nicht nur sehen, dass es meinem Patienten gut geht, sondern ich muss Lösungen für die gesamte Familienkonstellation finden. Und das hat mich dann in der später in der hausärztlichen Phase auch dann nochmal sehr geprägt, weil ich aus diesen Erfahrungen einfach gelernt habe. Soweit.
Gerhard, vielen herzlichen Dank, dass du uns damit hineingenommen hast in deinen Erfahrungsschatz. Und ich kann aus eigener Erfahrung da in vielen zustimmen. Und man wird wirklich gnädiger, wenn man selber Angehöriger ist und damit zu tun hat, wie wenn man auf dieser anderen Seite steht. Also mir geht es in der Klinik oft genauso, dass ich denke, okay, es ist nicht immer alles so einfach. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich auch die Frau Monika Roth, auch aus Karlsruhe. Sie ist in der evangelischen Kirche als Diakonin zuständig und vor allem, ich muss es ablesen, in der Altenheimseelsorge und fürs Alter hier in Karlsruhe mit verantwortlich, was die Seelsorge betrifft und die Beratung. Und ich freue mich sehr, Sie hier in dieser Gruppe begrüßen zu dürfen und was Sie uns so zu erzählen haben aus dem seelsorgerischen Bereich bezüglich Angehörigen, aber vielleicht auch den älteren Menschen, wie Sie mit dieser Situation umgehen. Frau Roth, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich möchte vorausschicken, dass ich auch beides bin. Also ich merke auch, ich habe in meiner seelsorglichen Praxis, also ich mache Besuche regelmäßig, begleite Menschen in Pflegeheimen, auch in herausfordernden Situationen, werde manchmal dazu gerufen, mache auch Gottesdienste, wo ich dann auch gucke, welche Worte wähle ich und was ist jetzt wichtig, auch Dinge zu benennen, aber auch wo kann was wirklich einen echten Trost spenden. Ich hatte mal eine Karte gebastelt für einen Gottesdienst, da war so ein Heftpflaster drauf, und da hieß es dann mehr als ein Trostpflaster und dann war ein Trostspruch von der Bibel drauf. Also das ist so das eine, wo ich merke, da kann ich professionell habe ich einiges gelernt, auch als Handwerkszeug. Und dann bin ich auch Tochter von älter werdenden Eltern. Und da ist es dann auch plötzlich anders. Die finden die eigenen Sichtweisen nicht unbedingt genauso gut wie ich. Ja, da ist dann auch manchmal ein anderes Tempo dran, als ich es jetzt professionell an den Tag legen würde. Und auch ein anderes Fingerspitzengefühl und auch ein anderes Lernen. Also ich habe meine Eltern in den letzten, würde ich jetzt mal sagen, 3, 4 Jahren vor allem auch noch mal ganz anders kennengelernt und mich auch. Die Frage für meinen kurzen Impuls ist die typischen Konfliktthemen in der Begleitung eigener Eltern. Eben, was ist aus seelsorgerischer Sicht heilsam? Und ich fand das Wort heilsam schon mal sehr gut. Ich habe es auch deswegen grün. Das ist eine meiner Lieblingsfarben und auch noch mal in anderer Farbe geschrieben, weil ich denke, das heilsam hat auch mit unseren Gefühlen zu tun, mit dem Sein in unseren Rollen Und ich habe mal versucht, noch so typische Konfliktthemen zu benennen. Es kam auch schon zur Sprache. Die Lebensweise unserer Eltern war bisher geprägt. Die waren selbstständig, selbstverantwortlich. Und plötzlich oder schleichend ändert sich das. Die Frage ist, wer spricht es an? Ich habe zum Beispiel als Schwiegertochter meinen Schwiegereltern nicht sagen dürfen, dass sie jetzt vielleicht mal sturzgefährdet sind, dass sie einen Rollator benutzen sollten. Nein, das wollen wir auf unsere Art machen. Okay. Manchmal sprechen es die Eltern an oder ich erlebe eigentlich eher, dass so diese jetzt ältere Generation, ich sage jetzt mal 80 plus, es nicht gelernt hat, ihre Hilfebedarfe klar zu äußern. Und oft eher der Satz kommt, ja, das geht ja noch. Und das kriegen wir doch hin. So, wir haben ja ein Leben lang. Und dann gibt es eben auch unterschiedliche Vorstellungen von den Bedarfen. Also, wie sehe ich als erwachsenes Kind? Was brauchen die jetzt im Alltag? Wie sieht es um die Gesundheit aus? Und oh je, die Hygiene. Und das ist unterschiedlich, wie es die Eltern sehen. Dann stelle ich auch fest, dass es manchmal wenig oder fast keine Sprachfähigkeit gibt zwischen den Generationen. Also auch so ein Thema, wie willst du gut älter werden? Was hättest du für Vorstellungen? Ich habe das angefangen anzusprechen, als ich 2013, da habe ich in einem Pflegeheim angefangen zu arbeiten und habe da plötzlich festgestellt, oh je, da braucht man doch eine Patientenverfügung jetzt in diesem Alter. Und als ich das mal angesprochen hatte, war mein Vater der Meinung, er müsste jetzt lieber erstmal ein Testament machen. Also so. Und dann, das kam vorhin in der systemischen Betrachtung auch schon raus, dass Beziehungsthemen aus der eigenen Kindheit, auch Verletzungen und Reizthemen, jetzt auf die Bedürftigkeit der Eltern treffen. Und das sind so die Konfliktthemen. Und ich glaube, es tut gut und ist auch wichtig, die einfach mal so zu würdigen. Die sind da. Und zwar haben wir die nicht nur alle persönlich, sondern das ist ja auch eine gesellschaftliche Sache. Und gesellschaftlich sind ja Bemühungen da. Es gibt eben diese Pflegekasse und alles Mögliche Politische, möchte ich mich jetzt nicht drüber auslassen. Aber jeder von uns, jede Person muss es persönlich klären. Und da tut's vielleicht gut, schon mal das Erste zu wissen, okay, anderen geht's auch so. Also unsere Generation hat dieses Thema, die Eltern werden älter, die Dinge haben sich geändert, es sind mehr Frauen berufstätig, und das Leben wird auch älter. Also eine Pflegebedürftigkeit dauert im Schnitt einfach viel länger. Ich habe jetzt keine Zahlen parat, aber es hat mich beeindruckt, als noch vor 20 oder 30 Jahren, als die andere Generation da war. Und ich glaube, das ist gut, das einfach mal so zu sehen. Das ist der Fakt. Und dann tut es gut, denke ich, unsere eigene Haltung wahrzunehmen. In Bezug auf unsere Eltern, und ich habe hier mal so ein bisschen unterteilt in Elternbindung und Elternbeziehung. Also es ist zum Teil in familientherapeutischen Settings wird unterschieden zwischen einer Bindungsliebe und einer Beziehungsliebe. Die Bindung zu den Eltern ist immer da, egal wie die Beziehung war. Sie haben uns das Leben geschenkt und das ist ihre Elternleistung. Dafür können wir dankbar sein oder zumindest sagen, ja, das haben sie gemacht, vielen Dank. Ich habe mein Leben durch sie empfangen. Und wie dann die Elternbeziehung ist, das ist ganz unterschiedlich. Ich habe jetzt einfach mal ganz querbeet aufgeschrieben. Das wäre vielleicht auch nachher was für die Kleingruppe. Wie würden wir denn selber unsere Elternbeziehung beschreiben? Ist sie vertraut? Ist sie belastend? Distanziert? Respektvoll? Liebevoll? Verlässlich? Oder schwierig. Und das einfach zu sehen, wie es ist. Vielleicht tut es auch mal gut, es so zu reflektieren. Ja, in der oder der Situation sind meine Eltern verlässlich, aber da und da finde ich sie voll schwierig. So einfach mal die Dinge auch zu benennen. Was kann man heilsam ändern oder heilsam Ja, also ich habe doch diese Änderungen. Und ändern können wir immer nur uns selber. Genau uns selber. Vielleicht kann man noch die Umstände ändern, ja, dass man guckt, passt jetzt das Zuhause besser, ist es besser ein anderer Arzt. Also so wie mein Vorredner das gerade auch erzählt hat, das natürlich auch. Aber heilsam in diesen Elternbeziehungen ist vor allem, fand ich diesen Spruch sehr wichtig, mehr als alles behüte dein Herz oder deine Seele, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das ist unsere Aufgabe, finde ich, unser Herz zu behüten, unsere Seele. Es gibt ganz viele Stellen in der Bibel, auch dieser Heilandsruf von Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und ich habe mal so Fragen aufgeschrieben, die wir an uns selber stellen können. Wie wird meine Seele gesättigt? Wie werden ihre Bedürfnisse gestillt? Habe ich einen Ort, an dem ich mein Herz ausschütten kann? Gibt es eine gute Freundin? Mache ich das im Gebet? Habe ich jemand einfach außerhalb des Systems, wo ich einfach mal sagen kann, wie es mir geht? Und dann auch das erlebt meine Seele Freude und Jubel, Weite und Wachstum. Also unabhängig von der vielleicht prekären Situation oder der schwierigen Situation, die es jetzt gerade mit den Eltern gibt, ist es wichtig, auf diese Dinge für seine Seele und für sein Herz zu achten. Und dann dürfen wir an unsere eigenen Erwartungen gehen. Der Satz, ich tue genug, ist manchmal ein schwieriger Satz. Wann ist denn schon genug? Wann erlaube ich mir, dass ich sage, ja, jetzt ist es genug? Oder wann sagen mir vielleicht meine Geschwister, du, das war jetzt genug, was du gemacht hast? Oder sagen andere, nee, das ist noch nicht genug. Da muss noch mehr kommen, das sollte doch. Das Genug ist was, finde ich, was man immer wieder austarieren muss mit sich selber, mit der eigenen Lebenssituation, aber auch mit anderen. Unten drunter habe ich geschrieben, ich tue nicht alles alleine. Wo sind weitere Kümmerer? Gibt es Geschwister, gibt es aber auch Freunde, anderes Fachpersonal. Und der zweite Punkt, ich lebe frei von Selbstvorwürfen, ist tatsächlich was ich auch elementar finde. Und da komme ich jetzt zu diesem Thema Vergeben. Das hat vorhin auch schon mal jemand gesagt. Ich bin dem gerade ein bisschen näher auf der Spur. Was heißt denn vergeben? Vergeben, finde ich, hat was mit Einüben zu tun. Das geht nicht von alleine und es kann auch nie gefordert werden. Ich habe mal so einen Satz hingeschrieben. Ich habe das auch ein bisschen von Team F übernommen. Vergeben ist eine bewusste Entscheidung. Ich lasse was los. Und zwar Zorn, Groll oder auch der Wunsch nach Rache gegenüber einer anderen Person. Ich lasse es los, unabhängig davon, ob die andere Person es verdient oder nicht. Das bedeutet, es ist eine eigene Entscheidung. Das kann ich ganz für mich alleine machen, zu sagen, ich vergebe jemand. Das bedeutet, dass das auch meinem inneren Frieden dient. Es gibt auch in der psychologischen Literatur sowas wie die Bitterkeit. Dass Bitterkeit was ist, was uns lähmt und uns eben diesen inneren Frieden raubt. Und da gibt es auch extra Literatur, kann ich vielleicht nachher nochmal was dazu sagen. Und Vergeben ist ein Prozess, der Zeit braucht. Vielleicht kann ich erstmal nur kleine Sachen vergeben, sagen, hey, ja, sie wussten es halt nicht besser, die Eltern. Oder wenn mich jetzt mein Vater so anblafft, der meint es nicht so. Dieser Prozess braucht Zeit und das Loslassen, das ist vielleicht gut, das als Ziel zu haben. Das macht nämlich unsere Hände frei. Alles, was wir nicht mehr jemandem nachtragen, im wörtlichen Sinne, macht unsere Hände frei und macht uns auch handlungsfähig. Genau, wir wissen als Christen, Vergebung ist ein ganz großes Thema in der Bibel, schon im Vater Unser, die Bitte um Vergebung gleich nach der Bitte ums tägliche Brot. Wir dürfen Gott um Vergebung bitten und dann unseren Mitmenschen vergeben und uns selber. Muss ich gerade gucken? Ja. Das war jetzt einfach mal so meine letzte Folie. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht in der Kleingruppe auch noch mal über dieses Vergeben sprechen. Vergeben heißt nicht große Versöhnung mit jemand. Aber es kann helfen, wenn ich schon mal anfangen kann, einen Schritt gedanklich auf jetzt zum Beispiel die Eltern zuzugehen, dass dann auch Dinge möglich sind. Zwei Sachen vielleicht dazu, einfach auch nochmal ja, Dinge anzusprechen und zu würdigen. Und vielleicht so als ein Zeichen auch nochmal gucken, kann man nochmal Abendmahl feiern zusammen. Das ist zum Beispiel auch so ein ganz gutes Ritual, was gerade unsere Eltern auch, also wenn sie auch Christen sind oder kirchlich, auch schätzen. Ich glaube, ich mache hier mal einen Punkt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Roth. War sehr interessant und fand ich schön, dass hier auch wieder der Bogen weitergeführt wurde, die Brücke von der Erika Schiffner über den Gerhard Nemitz und dass sich alles ineinander fügt.